So, jetzt habe ich was gebracht.
Das war eine Offenbarung.
Eine Offenbarung?
Ja. Ein Eye-Opener.
Ja, dann ist doch gut. Ich werde deine Fragen vermissen.
Warum?
Sind gut.
Ich würde mir ganz viele aufschreiben in der Zeit, wenn ihr irgendwann mal nach Deutschland kommt.
Nein, das sind spontane Fragen, die mag ich viel lieber. Ne? Okay. Die kommen aus der Situation heraus, ne? Aus irgendeinem, weißt du, so aufgeschriebene Fragen, die bringen nichts. Ne?
Gut.
Das muss schon aus der Praxis herauskommen oder aus dem täglichen Leben.
Das brennt dann aber.
Ja, wenn wir wieder zurückkommen ins Leben, ne? Unser alltägliches Leben. Und wir haben das Gefühl gehabt, dass die Meditation uns hier was gebracht hat, dann müssen wir es ja aufrechterhalten. Dann müssen wir tagtäglich meditieren. Und mindestens, ne? Wenn wir arbeiten oder irgendwelche anderen Beschäftigungen haben, mindestens zweimal am Tag. Einmal am Morgen, bevor wir mit irgendwas anfangen. Und dann am besten ist, nachdem wir fertig sind mit unserer Arbeit, dann nochmal. Und das heißt, mindestens eine halbe Stunde, am besten ist eine ganze Stunde. Aber zwischen einer halben Stunde und einer ganzen Stunde. Und am Abend nach dieser Meditation, um unser Leben ein bisschen in den Griff zu bekommen, um unser Leben ein bisschen einfacher zu machen, machen wir eine Reflexion. Nach der Meditation. Und beide Meditationen am Morgen und am Abend sind einfach nur, um den Geist zu wachen. Also ihn auf das Buddha auszurichten und nichts reinzulassen. Wirklich nichts reinzulassen. Das, was wir jetzt die letzten drei oder vier Wochen gemacht haben. Nichts reinzulassen. Nachdem der Geist erstmal gewaschen ist, dann geht man am Abend durch den ganzen Tag durch. Was ist gut abgelaufen, was ist schlecht abgelaufen? Was will ich ändern? Und wenn wir das jeden Tag machen, klar kann man das am nächsten Tag noch nicht ändern oder am übernächsten Tag auch noch nicht, aber wenn wir uns das jeden Tag vornehmen, irgendwann sind wir mal in der Lage, das zu ändern. Und das ist das Wichtige. Ne? Nicht gleich verzweifeln, dass es nicht funktioniert, sondern manche Dinge sind leicht auszuradieren und manche Dinge sind halt schwer auszuradieren. Und dann müssen wir einfach irgendwie eine gewisse Geduld aufbringen und ein gewisses Durchhaltevermögen haben, das zu machen. Und das funktioniert natürlich nur dann, wenn wir jeden Tag meditieren. Und wichtig ist, dass man die Reflexion, nachdem wir unseren Geist gewaschen, nachdem der Geist dann ruhig ist, ne? Weil wenn wir die Reflexion, sobald wir von der Arbeit zurückkommen, machen, dann ist der ganze Mist noch im Kopf drin. Die ganzen Verzerrungen sind noch im Kopf drin und wenn man den Geist dann für eine halbe Stunde, und ihr werdet merken, das wird euch wahrscheinlich leichter fallen als hier im Kloster, weil ihr nicht 20 Stunden am Tag meditieren müsst, dann ist es viel einfacher auf dem Buddha zu bleiben. Weil ihr habt irgendwie das Gefühl, ihr braucht jetzt die Ruhe, ne? Und dann seid ihr auch dann schneller in der Ruhe. Und die Reflexion zeigt uns im Grunde genommen alles, ne? Was wir im Tag gemacht haben, was ist gut abgelaufen, welche Reaktionen wir hatten, was wir gesagt haben, was wir gut gesagt haben, was wir schlecht gesagt haben, wo wir gelogen haben oder wo wir uns herausgewunden haben, wo wir jemand angegriffen haben und so weiter und so fort, ne? Und auch in unseren Taten, ne? Ob wir irgendwas genommen haben, was nicht so richtig war oder was getan haben, was nicht so richtig war. Ne? Und dann die Entschlossenheit dazu finden, das nicht mehr zu machen. Ne? Sich wirklich zu sagen, das will ich nicht mehr machen, weil ich sehe, ne? Ihr seht ja selber, das ist zu keinem guten Resultat. Und das fordert natürlich die Entscheidung. Und dann versuchen am nächsten Tag, wenn ihr wisst, ne, und im Laufe der Zeit kriegt ihr mit, was sind die Auslöser für diese Situationen, wo wir reinfahren. Irgendwas zu sagen, was wir im Grunde genommen nicht sagen wollen, eine Lüge zu verbreiten oder uns zu verteidigen oder jemand anzugreifen, dann sehen wir so, im Laufe der Zeit sehen wir immer wieder die Situation. Und immer näher kommen wir an den Punkt heran, dass wir sehen, was da eigentlich abläuft. Aber wie gesagt, es dauert. Ne? Das kann 6 Monate oder das kann ein ganzes Jahr dauern bei schwierigen Anliegen. Also da darf man nicht den Mut aufgeben. Ne? Nur weil es heute nicht klappt, dann gleich wieder den Kopf ins Sand zu stecken. Nee. Da müssen wir Vertrauen haben, irgendwann geht es. Und ihr werdet merken, jedes Mal geht es ein kleines bisschen besser. Seid ein bisschen näher dran, ne? Da dauert die Reaktion das nächste Mal nicht mehr so lang. Dann seht ihr euch selber, wie ihr gerade beim Sagen seid, und dann schneidet ihr euch selber das Wort ab. Ne? Das sind alle Sachen, die dann mit Hilfe dieser Praxis gehen sie voran. Solange bis ihr dann ganz ruhig sein könnt und nicht mehr reagieren müsst. Und wenn ihr noch weiter schaut und noch weiter darauf aufmerksam seid, dann werdet ihr sehen, was der Auslöser ist. Was wirklich der Auslöser ist. Und dann werdet ihr überrascht sein, weil das, was ihr gedacht habt, der Auslöser wäre, ist gar nicht der Auslöser. Das ist aufmerksam. Aber dann müsst ihr selber drauf kommen. Und wenn ihr natürlich Zeit habt am Wochenende, dann könnt ihr ein bisschen mehr meditieren. 3, 4, 5 Stunden. Ne? Die Ruhe, das Glück, vergesst es nicht. Ne? Die Ruhe und das Glück und die Zufriedenheit entsteht im Herzen. Und in dem Moment, wo wir unser Herz zur Ruhe setzen, wo wir das Zittern zur Ruhe setzen, da kommt das ganz automatisch. Und wenn ihr irgendwie Zeit habt, dass er einmal oder zweimal im Jahr so ein Meditationsretreat mitmacht, dann macht er mit. Ne? Das bringt die Energie wieder zurück. Ihr werdet merken, im Laufe der Zeit, so nach 3, 4 Wochen, dann seid ihr schon mehr am Schnaufen. Werden die Dinge nämlich schwieriger, weil die Energie, die ihr jetzt in den letzten 3 oder 4 Wochen erworben habt, ganz langsam sich abbaut. Und dann ist es natürlich schön, wenn man dann so ein Meditationsretreat macht, einfach 10 Tage oder ein längeres Wochenende, dass man wieder ein bisschen auftankt. Das könnt ihr natürlich auch, ohne dass es formal ist, könnt ihr euch einfach zu Hause hinsetzen oder irgendwo an einem ruhigen Platz hinsetzen, wenn ihr was kennt. Heute haben wir Jörg dann auch nicht. เป็นเนยอะไรเป็นเนยอ่อนเหรอ
เป็นวัตเตอร์แต่ว่าไม่มีนมครับดูแล้วครับเช็คแล้ว
ครับครับคันเดอร์ดันเซอร์ไอเซียเป็นชายนะถ้าเนี่ย irgendwie einen ruhigen Platz hat ein Wochenendhäuschen an der SeeWäre es so schön. Müssen
wir erst mal Kartoffeln sehen.
Was auch immer. Also aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung hilft diese Reflexion, diese tägliche Reflexion. Und dann vielleicht am Wochenende auch so ein bisschen mehr Meditation machen. Die hält den Energielevel oder die Achtsamkeit ziemlich konstant. Und es wird zu Ergebnissen. Ihr werdet merken, ne? Ihr werdet merken, im Laufe der Zeit werdet ihr zufrieden. Muss einfach kommen. Wenn ihr wirklich daran arbeitet. Ne? Wenn ihr wirklich die Entschlossenheit habt, euch zu ändern, euch zu verbessern. Dann wird Änderung eintreten. Wie lange das bei dem einen oder anderen dauert, das kommt darauf an, wie tief unsere Muster sind. Wir können uns vorstellen, dass jeder von uns oder jedes das Lebewesen, jedes Wesen, in welcher Region auch immer, oder in welcher Daseinsform auch immer, ist wie ein Stückchen Holz. Und in das Stückchen Holz ist die Persönlichkeit eingeritzt. Deswegen sieht jedes Lebewesen, hat eine andere Persönlichkeit, hat einen anderen Charakter. In der Geburt, wenn wir geboren werden, als menschliches Wesen, haben wir in unserem Holz, ist schon eingeritzt, unser Charakter und unsere Persönlichkeit. Aber jeden Tag, den wir leben, jede Minute, jede Stunde, jeden Moment, wo wir eine Absicht haben, wird dieses Muster vertieft. Wird diese Persönlichkeit vertieft, die schon eingeritzt ist. Im Grunde genommen, wenn ihr euch das Stückchen Holz da vor Augen habt und die Kurven habt und die Muster habt, die da drin sind, na? Willst du was sagen? Unsere Absichten sind das Messer, die diese Muster ritzen. Und je häufiger wir auf derselben Stelle das Messer ansetzen, umso tiefer werden natürlich die Riefen. Und das gilt für gute Eigenschaften und für schlechte Eigenschaften. Und dann können wir auch vielleicht verstehen, warum wir eine schlechte Eigenschaft nicht einfach damit auslöschen können, wenn wir uns eine neue gute Eigenschaft einritzen in unsere Persönlichkeit. Wir können allerdings auch unsere schlechten Eigenschaften, die Sachen, die zu schlechten Ergebnissen oder unheilsamen Ergebnissen führen, können wir langsam wieder zuschütten oder zukleben, sodass sie eben werden, indem wir eben nicht mehr das Messer ansetzen und die Kurve tiefer machen. Jedes Mal, wenn wir die Entscheidung haben, wir können den Weg gehen oder jenen Weg gehen, und wir gehen den einen Weg nicht, dann schütten wir ein bisschen Holzstaub da rein. Und irgendwann mal wird es eben sein. Wenn wir nie wieder diesen Weg gehen, dann irgendwann wird er mal gerade eben sein und es wird keine Entscheidung mehr für uns sein, ob man oder ob man nicht. Das ist dasselbe, wenn man sich jetzt überlegt, in diese Eingravuren, in diesem Holz, wenn ein bisschen Wasser fließt, wenn wir eine dieser Zweigungen vollkommen zuschütten, dann fließt das Wasser immer nur in die eine Richtung. Aber solange da eine Zweigung da ist, wird das Wasser, wo das eine Tiefe ist, sagen wir mal, wir haben eine gute Eigenschaft, die wir ständig ausgraben, da fließt natürlich mehr Wasser da rein. Und in die andere, wo wir anfangen zuzuschütten, da fließt halt weniger Wasser da rein. Und je mehr wir zuschütten, umso weniger Wasser fließt da rein. Und umso weniger Schlechtes kann man machen. Und diese Persönlichkeit ist da. Dieser Charakter ist da. Der ist seit unserer Geburt da. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir jede Minute, jede Entscheidung, die wir haben, und es ist unsere Absicht, ob wir was wollen oder nicht wollen, ob wir diesen Weg gehen oder jenen Weg gehen, die das Messer ist, die diese Riefen tiefer macht. Wenn wir eine Eigenschaft entwickeln wollen, die wir noch gar nicht haben, ja, dann müssen wir auch das Messer ansetzen. Und am Anfang ist es natürlich schwierig, ne? Der erste Anfang ist schwierig, wenn wir etwas noch überhaupt nie entwickelt haben, ja, dann rutscht das Messer halt am Anfang auch ein bisschen aus, ne? Es hat nämlich noch keine Form, die es nachschneiden kann. Und so ist es mit dem Charakter ändern. Wenn man sich dann überlegt, wenn man den Weg der Spiritualität geht, dann kann man ziemlich seinen Charakter und seine Persönlichkeit ändern, so wie man es für richtig hat. Geht man nicht den Weg der Spiritualität, geht man nicht den Weg der Änderung, sondern läuft einfach dem Leben nach, dann werden im Grunde genommen nur die Kurven, die schon vorgegeben waren, immer tiefer und immer tiefer. Aber in dem Moment, wo wir uns ändern, wo wir gewisse Dinge abschneiden, dann verformt sich auch oder dann verändert sich auch unsere Persönlichkeit. Und das ist in jeder Minute. Das ist in jeder Sekunde, in jedem Moment der Entscheidung verändert, können wir verändern. Aber in den meisten Fällen tun wir es nicht, weil wir einfach unserer Gewohnheit nachhaken. Und die Gewohnheit, die wir haben, wir können nur, wenn wir das Stück Holz betrachten, können wir ganz klar sehen. Da sind die Kurven, da sind die Teller und da sind die Eingravierungen. Gehen wir den spirituellen Weg, dann können wir das Gesicht ziemlich verändern. Das ist da eingraviert. Aber wir können es natürlich nicht ganz ausrechnen. Wasser muss fließen. Und in dem Falle, wo jemand die Kilesas vollkommen aufgegeben hat, oder vollkommen hinter sich gebracht hat, oder vollkommen vernichtet hat, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt, dann ist kein Messer mehr da. Aber die Gravuren sind immer noch da. Also die Persönlichkeit eines Menschen, der Charakter eines Menschen, verändert sich dann nicht mehr. Der ist noch da. Aber das, was er ausratiert hat, ist auch ausratiert. Das, was er neu hinzugefügt hat, ist auch neu hinzugefügt. Also die Kilesa oder die Fänge oder die Arme von Avijja sind diejenigen, die unsere Persönlichkeit machen. Und unsere Persönlichkeit ist nicht nur im Körper dargestellt. Unsere Persönlichkeit ist in unseren Gedanken, in unseren Erinnerungen, in unseren Gefühlen und in unserem Bewusstsein. So wie wir bewusst werden, das ist auch eine Persönlichkeit, eine Form von Persönlichkeit. Das, was wir fühlen, ist es für jeden anders. Der eine, wenn er was Saures zum Essen bekommt, dann mag er nicht und der andere nicht. Das ist eine Form von Persönlichkeit. Oder eine Person von Charakter. Der eine mag dies, der andere mag das. Und so ist jeder von uns verschieden. Das, was wir gemeinsam haben, wir können daran anfangen, dieses Muster zu verändern. Die Sachen, die zu unheilsamen Ergebnissen führen, ausradieren und diejenigen, die zu heilsamen Ergebnissen führen, eingravieren. Das ist das, was wir machen können. Solange müssen wir dahin kommen und die Kilesas vollkommen vernichtet haben. Und dann ist das, was übrig bleibt, ist noch nicht da. Deswegen hat jeder, der Arahant genannt wird, hat eine andere Persönlichkeit. Das, was gemeinsam ist, sie haben nichts mehr, was weiter. Sie haben keine Fehler. Und wenn wir uns das überlegen, und wenn wir das jetzt dann vergleichen mit dem, was ich vorhin erwähnt habe, die tagtägliche Reflexion, das ist genau das Messer, dann an der richtigen Stelle anzusetzen, die Sachen zu riefen, die zu unheilsamen Ergebnissen führen, aufzuführen. Nichts anderes. Und dann muss ich was erzählen. Ihr wisst es, wie jede Arbeit in der Welt, es wird sich was ändern. Aber das muss man sich sehr häufig immer wieder vor die Augen führen. Das ist so. Und das müssen wir machen und dann müssen wir am Ball bleiben. Egal wie weit ihr jetzt nun gehen wollt. Aber ich kann euch garantieren, wenn ihr das wirklich ernsthaft macht, dass in wenigen Jahren, also euer Leben, mehr zufrieden ist. Dass ihr einfach zufriedener seid. Und dass ihr weniger gestresst seid. Und vielleicht fängt ja dann der Fabian auch dann häufiger mal an zu lächeln. Ja, das kommt ja ganz automatisch raus. Solange wir so ernsthaft sind und die Dinge so vollkommen ernst nehmen und denken, wir können nicht dagegen an, ja, dann werden wir im Laufe der Zeit mehr und mehr deprimiert. Also wenn wir merken, wir sind im Grunde genommen der Herr der Dinge oder in der Lage, die Dinge zu ändern, ja, dann werden wir doch auch zufrieden. Und dann sind die Dinge alle, so wie sie uns erscheinen, gar nicht mehr so schlimm. Und dann kann man doch auch lächeln. Und dann kann man doch auch sagen, ne, wenn irgendwie was Schlechtes auf uns zukommt, Hallo Kamma, da kommst du wieder zu mir zurück. Und dann kann man das Kamma anschauen, das zu uns zurückkommt. Und jede Form von Erlebnis, jede Form von Begebenheit ist eine Form von unserem eigenen Kamma, das wir irgendwann mal ausgesät haben. Und dann kann man hingehen, hallo, da bist du ja. Okay, jetzt bin ich bereit, dich zu akzeptieren. Und dann sehe ich das. In dem Moment, wenn ich ein bisschen achtsam bin, sehe ich auch, wo, aus welcher Charaktertendenz, aus welcher meiner eigenen persönlichen Charaktertendenz es hervorkommt. Und dann kann ich sofort anfangen zu schneiden und sagen, okay, das will ich nicht mehr. Ne? Diese Art von Karma ist unangenehm. Die Worte, die er mir sagt, oder die Taten, die er gegen mich ausführt, die will ich nicht mehr haben, also muss ich mich ändern. Ich muss nicht den anderen ändern, sondern ich muss mich ändern. Den anderen kann ich nicht ändern, der andere kann nur sich selber ändern. Und das ist ganz wichtig, auch in der Partnerschaft. Wenn ich Probleme mit meinem Partner habe, dann suche ich die Lösung in mir selber, nicht in meinem Partner. Ja, und wie kann dann eine Partnerschaft nicht florieren, blühen? Die muss doch auch blühen. Aber wenn ich natürlich hingehe und sage, du bist schuld daran und du bist schuld daran oder der ist schuld daran, und dann kann sie natürlich nicht blühen, sondern dann verblüht sie. Also die Dinge, die man dem, an dem anderen auszusetzen hat, in sich selber zu ändern. Ja, es klingt einfach, es ist natürlich... ich habe ja nicht gesagt, dass diese Arbeit einfach ist, nein, aber ich sage, dass sie gemacht werden kann. Und wenn ihr sie macht, dann muss da sich was ändern in eurem Leben. Und was ziemlich, ziemlich heftig. Und die Menschen um euch herum werden das bemerken, dass sich was ändert. Und vielleicht werden sie dann irgendwann Fragen stellen, was machst du denn? Ich habe gesehen, du änderst dich. Und was machst du denn? Und dann kann man ihnen die Antwort geben. So, ich mache Meditation oder ich praktiziere oder ich mache Reflexion oder dieses oder jenes. Aber solange sie mich fragen, braucht man gar nichts zu sagen. Du sollst das machen oder du sollst jenes machen. Ja. Das ist gut für dich. Ne? Das ist so typisch deutsch. Ne? Wir wissen immer, was besser ist für den anderen. Wir selber, jeder von uns selber hat das Gefühl, er ist perfekt. Ne? Aber den anderen können wir sagen, was schlecht ist. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Da muss ich ändern, da muss ich ändern. Aber wir selber müssen uns nicht ändern. Wir sind perfekt. Nein. Nein. Genau das, was in uns in den anderen auffällt, das ist der Spiegel unserer eigenen Persönlichkeit. Und dann können wir da bei uns operieren, nur nicht beim anderen operieren. Klar, es ist nicht einfach. Und es ist viel einfacher, dem anderen zu sagen, es soll sich ändern. Ist doch klar. Ist doch ganz natürlich, ne? Und selber zu ändern, das fällt uns immer schwer. Aber ihr habt die Grundlage. Im Grunde genommen habt ihr jetzt die Grundlage, ne? Dafür. Und je mehr sie einhaltet, je mehr ihr euch danach richtet, umso besser wird es gehen. Das kann ich euch wirklich garantieren. Und das andere, das steht in den Sternen. Irgendwann kommt er vielleicht mal, wenn er noch ein paar Jahre lebt, kommt er mal vielleicht zu der Entscheidung, ja, jetzt möchte ich mich eigentlich mehr auf den spirituellen Weg begeben. Ja, und dann lasst ihr halt die Welt sein. Und wenn es nicht kommt, dann ist es doch auch gut. Solange ihr euch an die 5 Tugendregeln haltet und solange ihr diese Reflexion macht, kann es nur besser werden. Natürlich, das schlechte Karma von früher, das kommt zurück. Ne? Und dann akzeptiert man es einfach. Hallo, da bist du. Am Anfang mit so einem rausgepressten Grinsen und zum Schluss halt dann mit einem wirklichen Grinsen. Ne? Ja, was klingt da, wo war es denn? Ne? Dass du diese Art von Karma, na, das zeigt uns ja unseren eigenen Charakter, im Grunde genommen. Na, warten wir. Ne? Wir waren alle keine Engel. Ne? Niemand von uns ist ein Engel. In dem Moment, wo wir geboren worden sind, dann haben wir beides in uns, einen Teufel und einen Engel. Ne? Ja, und den Teufel kann man natürlich nicht akzeptieren, sondern der Teufel ist ja was anderes. Der gehört uns nicht, der Engel gehört uns. Ne? Der Teufel ist genauso in unserem Herz wie der Engel. Und wenn wir natürlich den Engel füttern und ständig ernähren, dann wird der Engel größer. Und wenn wir den Teufel nicht füttern, und das heißt nicht nachgeben, nicht den Versuchungen dieser Welt nachzugeben, ja, dann wird er weniger. Dann hungert er und wird er dünner und dünner und dünner. Ja? Und es ist genau das, immer wieder dasselbe Prinzip. Und es gibt nichts, was innerhalb des Buddhismus nicht erklärbar ist. Es alles hat seinen Grund, alles hat seine Ursache. Und alles, was wir machen, das wird einen Effekt haben. Nicht denken, das können wir mal so machen, ohne dass es irgendwelche Auswirkungen hat. Alles. Wir sehen in der Natur, alles hat Auswirkungen. Gießen wir eine bestimmte Blume, dann fängt die an zu wachsen. Gießen wir es Unkraut, dann fängt es genauso an zu wachsen. Nein?
Die kommt automatisch weg.
Ja, ja. Aber die Blumen kommen auch automatisch. Aber wenn das Unkraut zu viel ist, ne, dann nimmt das die Erde oder die Kraft für die Blumen weg. Ne? Also reißen wir das Unkraut raus. Ne? Und dann hat es natürlich mehr Kraft für die Blume. Das ist genau dasselbe Prinzip. So, und ich denke, das war eine gute Zusammenfassung für diejenigen Leute, die wieder zurück in das Leben gehen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann könnt ihr gerne welche stellen. Nein, fällt dir nichts ein?
Ja, fällt mir. Ich meine, auf dem Sofa natürlich nicht, aber.
Ja? Interessant, ne? Es ist interessant, ne? Auf dem Sofa sagst du nicht, ne? Warum sagst du auf dem Sofa nicht? Weil das so bequem ist, weil man da leicht einschläft, ne?
Ja, auch Arbeit mit Meditation.
Ja, natürlich, alles klar. So, im Grunde genommen hast du dir die Frage, die du gestellt hast, selber beantwortet. Wenn du auf dem Stuhl sitzt und dich anlehnen kann, oder dann vielleicht noch Armlehnen hast, je bequemer der Sitz ist, umso weniger Resultate wird es für unsere Meditation haben. Das heißt aber nicht, dass man sich unbedingt also jetzt verqueren muss, also da jetzt Yoga-Übungen machen muss, die man gar nicht kann. Also im Kreuzsitz oder im Schneidersitz zu sitzen ist vollkommen okay. Im Halblotus zu sitzen ist natürlich auch okay. Im Volllotus-Sitz zu sitzen, wenn man das kann, ist auch okay. Ich sitze grundsätzlich im Halblotus-Sitz, nur manchmal im Volllotus. Und dann diese Art von Sitzform ist auch vollkommen okay. Einfach schauen, dass du, wenn du dich anlehnst, dann wirst du schneller müde.
Okay.
Setz dich bequem hin und dann bleib in dem Sitz, was immer auch du denkst. Natürlich, jede Form von Sitzen hat einen Vorteil. Der volle Lotus hat einen Vorteil. Weil da ist ja genau der Schwerpunkt, genau mit einem Chittan.
Ich sitze immer im Volllotus, aber auf Dauer finde ich wirklich.
Ja, ja?
Ja.
Und woher kannst du den Lotus?
Ja, wie hier, knallhart geübt.
Also, du gefällst mir einfach, ne? Deswegen, das habe ich schon gesagt, das ist so. So wie beim Kaya, ne? Das gefällt mir einfach, ne? Das habe ich gemacht. Gut.
Ja, wir sind hier angekommen, die erste Eltern, die 15 Minuten sitzen. Oh, nee. Aber irgendwann. also die sind halt einfach nach einer Stunde problematisch, weil irgendwann hast du das Gefühl, wie eine Fliege, die reißt sich irgendwann die Beine aus. Also das ist auch
hast du das Gefühl, ne?
Ja, weil,
ja. Man kann, du kannst auch länger, man kann länger, ne? Das ist einfach nur Gewohnheitssache. Was glaubst du, Melanie, am Anfang, ne? Du bist in Thailand, sitzt du nur auf dem Boden, sitzt entweder so oder im Halblotus sitzt, ne? Da ja, gibt's keine Stühle, ne? Was das für mich für ein Problem war am Anfang, ne?
Ich auch. Es sind seit 3 Tagen, ich freue mich auf einen Stuhl.
Und jetzt? Wenn ich zum Beispiel, nach 7 Jahren kam ich zurück zu meinen Eltern und dann saß ich auf dem Sofa oder auf dem Stuhl und das fand ich so unbequem, dann bin ich so rastlos geworden. Weil auf dem Stuhl ist kein Gleichgewicht im Grunde genommen. Da gibt es keine Zentrierung. Aber wenn du hier sitzt, ne, du bist im Grunde genommen bist du im Gleichgewicht und der Schwerpunkt ist im Herz. Auf dem Stuhl ist es. Ich kann ja auf dem Stuhl nicht lange sitzen. Ich werde da vollkommen unruhig. Wenn ich vor meinem Computer sitze, dann sitze ich im Lotus-Sitz auf dem Stuhl. Ja.
Vollmann.
Mir ist gut. Es ist toll, ne? Toll, dass du das geübt hast. Ne? Und dass du es kannst, ne? Das zeigt auch, dass du Erfahrung hast. Aus früheren Leben.
Ich glaube, ich meine, Yoga haben wir, glaube ich, alle schon mal gemacht und so, aber da sitzt man ja nicht lange so. Man sitzt halt irgendwie 3-4 Minütchen und dann war es aber so eine lange Zeit irgendwie auf Dauer.
Ja, ich kann mich nur erinnern, ne? Weißt du, damals, wo ich 7 oder 8 Jahre war, gab es weder Yoga noch irgend sowas in der Form, ne? Ich war in der Schwimmstaffel und musste meine Armmuskulatur trainieren. Und ich bin eben im vollen Lotus-Sitz ins Schwimmbecken gesprungen. Ja. Ja. Ja, woher soll ich das wissen, ne? Ich hab das nur einfach gesehen, hab das pop gemacht und es ging alles. Das war alles gelenkig. Das ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Diese Form, ne? Auch unsere physikalische Fähigkeit, ne? Sich zu bewegen, sich flexibel zu sein, ist auch ein Gravur. Ist auch eine Form von Karma. Leute, die das ganze Leben, dieses ganze Leben, ihren Körper nicht trainieren, im nächsten sind die dermaßen unflexibel, wie Steine, ne? Egal, was wir im letzten Leben gemacht haben, ob wir Yoga gemacht haben oder irgendwelche Formen von Sport. Das wirkt sich auch auf die Statur, ne? Des nächsten Lebens auch. Haben wir uns ständig überfressen, wirkt sich das auf unsere Innereien aus. Dann wird man nämlich leichter krank. Oder dieses funktioniert, oder die Niere funktioniert nicht mehr, oder der Magen hat ständig Probleme, oder dies hat Probleme und so weiter. Aber haben wir uns einigermaßen gesund ernährt, na dann haben wir denn die besten Voraussetzungen für unser nächstes Leben? Weder haben wir uns überfressen, noch haben wir uns unterernährt, noch haben wir das gemacht, sondern wir haben den Körper im Gleichgewicht gehalten. Und diese Form von Fürsorge für den Körper wird sich natürlich, ist ja auch eine Form von Karma. Den Körper zu trainieren, den Körper beweglich zu halten, ist auch eine Form von Karma. Das ist natürlich eine Form von körperlichem Karma, das kommt nicht im Geiste zurück, ne? Aber den Geist zu trainieren, ihn flexibel zu halten, ihn versuchen zu konzentrieren, ihn versuchen zu verstehen, ist eine Form von geistigen Karma, die kommt ja auch mit uns. Ne? Die ist ja praktisch immer bei uns dabei. Ne? Deswegen bringt es ja auch was, wenn man jetzt sagt, ne, 60 Jahre, okay, jetzt fange ich an mit der Spiritualität und ich fange an, meinen Geist zu trainieren und im nächsten Leben habe ich was davon. Das heißt nicht, jetzt bin ich zu alt dafür, weil wir sind in jedem Leben zu alt dafür. Ne? Also jetzt anfangen. Ne? Das ist keine verlorene Zeit und keine verlorene Mühe. Nur weil es schwierig ist, jeder Anfang ist schwierig.
Und jetzt auch, sind schon so alt, ne?
Ja.
64.
Ja, okay, und dann fang an und dann mach's weiter und dann halt's durch bis zu dem letzten Abendzug. Ne? Und dann hast du was davon. Noch schon, noch schon in diesem Leben, aber auch garantiert im nächsten. All diese Dinge, ne? So, und deine Beweglichkeit kommt nicht nur von diesem Leben her. Ne? Also es gibt so wie, es gibt wenig Menschen, die wirklich im vollen Lotus sitzen können. Ne? Ja. Ne? Schaust dir an, ne? Wenn du zurückkommst, dann schaust du dir an, fragst du mal, ne? Mhm. Es gibt wenige. Es gibt auch nicht so viele Mönche, die im vollen Lotus sitzen. Die meisten von uns trainieren im halben Lot.
Ich habe es probiert, ja. Aber ich finde es total unausgewogen. Also es wird dir immer ein Knie wehtun, das andere so okay. Ich bin voll, da tun die Beine weh.
Was wichtig ist auch beim Einschlafen, na, wenn du in solchen Situationen sitzt, na, im Schneidersitz oder im halben Lotus-Sitz oder im, also er sitzt
ja
im halb,
oh, halb ja, Lotus, ja, ja,
oder im vollen Lotus. Hab keine Angst davor, wenn das Bein einschläft. Es ist nicht eine Form, dass sie das Blut abdrückt. Das Blut könnt ihr gar nicht abdrücken. Mhm. Nur mal, um euch noch dran zu erinnern. Was ihr abdrücken könnt mit euren Knochen, sind die Nerven. Und das ist nichts anderes, als ob euch ein Doktor eine Spritze gibt, um das um
das ist halt schon ein Unterschied, ne? Also ich meine, der quetscht ja die Nerven nicht ab, wenn man da drauf sitzt.
Ja. Ja, du kannst aber die Nerven nicht kaputt machen. Deine Knochen sind nicht so scharf, dass du die kaputt machen kannst.
Nicht, die Nerven kannst du nicht kaputt machen. Das ist nur die Haltung, so wenn man in einer falschen, also ich denke, es gibt auch Mönche, die sich die Knie kaputt machen, weil sie über Jahre in der falschen Position sitzen. Ne? Also das kann auch vorkommen.
Ja, natürlich als Mönche haben wir garantiert Probleme mit unserem Magen irgendwann später mal und haben wir garantiert Probleme mit
ja,
und auch mit den Knien, natürlich, ja. Das ist doch ganz klar. Weil wir überstrapazieren das, ne?
Ja.
Ja, das ist ja nicht ausgewogen. Deswegen muss ein Mönch oder sollte ein Mönch also auch viel laufen. Das ist nämlich die andere Frage.
Aber ich denke, mit einer oder zwei Stunden am Tag, also da ist man auf der sicheren Seite, also da kann man nicht viel Falsches machen und dann ist es auch gut.
Ja, wenn du die restlichen 18 Stunden läufst, hast du keine Probleme.
Wie ist es beim Laufen eigentlich? Meine Arme schlenkern immer hin und her, ich glaube, das ist nicht so praktisch.
Genauso wie beim Sitzen, ne?
Auch, ja.
Geht auch hinten? Kann ich auch so?
Ja, du wirst es merken, dann ist das viel mehr Spannungen.
Achso.
Aber ich fühle eigentlich,
wenn man läuft, ne? Ja, probiert es doch selber aus, ne? Ich habe das selber ausprobiert, ne? Weil ich bin auch gewohnt, hinten meine Hände hinten auf dem Rücken zu haben, so wie das also in Europa sehr häufig die Form ist, ne? Und dann merke ich, da spannt sich was, ne? Wenn man die hinten hat, dann spannt sich da alle die ganzen Muskeln an. Wenn man die da vorne hat, so wie beim Sitzen, sind die Arme vollkommen entspannt.
Okay.
Lauft mal eine Stunde lang mit den Armen nach hinten und dann lauft mal eine Stunde lang. Natürlich ist es nicht einfach, ne? Lasst sie nicht ganz durchhängen, sondern haltet sie so da oben, ne?
Also sind sie durchhängen? Ich habe immer das Gefühl, dass ich so
ja,
einen Buckel kriege.
Ne? Nicht durchhängen lassen, ne? Haltet sie so ja. auf der Höhe des Nabels. Ne? So ungefähr, oder ein bisschen tiefer. Ne?
Das sagen Sie jetzt, nach einem Monat.
Ja, ihr habt nie gefragt.
Ja, okay,
also ja ist doch egal, ne? Ihr glaubt doch immer noch. Ne?
Ja.
Und wenn man lange läuft, merkt man warm, wenn man die Hände so hat. Ne? Wenn man dann mal 5 oder 6 Stunden so laufen würde,
ja, natürlich merkt man alles, wenn man die Dinge länger macht, ne? Ja, okay, dann streckt man sich halt mal. Weißt du, dann kann man doch mal 5 Minuten stehen bleiben und sich strecken. Nach unten beugen, nach oben beugen oder nach Seite, ne? Also, das ist doch nicht verboten.
Wenn man läuft, ja, da läuft man doch so um die Hände so.
Ja, aber das ist.
Lange laufen, dann habe ich ein paar Kilometer so, flitzt es so los, ne?
Ja. Aber da ist der Geist nicht zentriert.
Früher haben wir gelaufen, ne? Da kommt dann vom Sparschmerz lang, ein paar Kilometer. Ne?
Klar, aber wir laufen ja nicht im Wanderschritt. Ne?
Mhm.
Wenn wir laufen, konzentrieren wir uns auf das Brutto. Ne? Und wenn dann die Arme rumschlenkern, dann ist das natürlich sehr schwierig. Das geht nicht. Ne? Also entweder hast du die Hände auf dem Rücken oder du hast die Hände vor dir. Ne? Aber nicht ganz durchhängen lassen. Ne? Schaut, dass er irgendwie eine Position findet. Das müsst ihr selber schauen, was für euch bequem ist. Und das ist auch mit dem Sitzen so. Ja, Leute, die nicht im vollen Lotus sitzen, können im halben Lotus sitzen oder im Schneidersitz sitzen. Ja. Oder vielleicht ein bisschen erhoben. Ja, ich konnte auch am Anfang nicht sitzen. Ne? Musste, habe ich auch mit dem Kissen darunter geschoben. Ne? Ja. Und bis es dann irgendwann mal, nachdem ich das noch 4 Wochen durchgemacht habe, in keiner Position mehr sitzen kann, dann habe ich gesagt,
Jetzt ist egal.
Also jetzt sitze ich auf dem flachen Boden.
Ich sitze immer so nur am Stuhl, sitze ich immer noch. Aber jetzt kann ich nicht sitzen.
Ja, das ist doch auch vollkommen okay. Schau nur, dass es nicht zu bequem ist. Ne? Nee, also das muss ein harter Stuhl sein, das muss ein Holzstuhl sein.
Der hat ein bisschen Polster, aber das Polster merkt sich nicht.
Das merkt
man schon.
Sitz mal auf dem harten Stuhl und dann wirst du merken, ne?
Da sitzen kann ich bitte.
Ich habe letztes Mal von einer Frau in so eine Gebetskette. Das ist bei den Theravadas. Ja, genau.
Ja. Das kommt aus der tibetischen Tradition.
Das wird hier, okay.
Ich kann mich erinnern, da war ich gerade da, ne? Hat eine Frau, Tante zum Mahapur, so einen Rosenkranz gegeben und so eine Gebetskette gegeben. Ja, die Frau angeschaut, hat gefragt, wozu dient das? Ja, um die Konzentration zu erhöhen. Dann hat es in der Hand genommen und nach hinten geschmissen. Krampf.
Das war schön, dem Allerhand so eine Kette gegeben.
Ja, also. Aber manchmal haben die Leute so ganz verrückte Ideen, ne?
Gebetsteppich ist ja ganz genau für die Moslems. Ne?
Ja, weißt du, das ist. Ja, ich hatte auch, wo ich Laie war, ich wusste doch alle diese Dinge, genauso wie. Da hatte ich auch mein Gebetsteppich. Also, im Grunde genommen Meditationskissen oder Meditationssitz. Ne? Weil er einfach ein bisschen weich ist, ne? Das dauert halt Gewöhnung. Ne? Und wie ich euch gesagt habe, nach 14 Jahren kann ich nicht mehr auf dem Stuhl sitzen. Ich werde vollkommen unruhig.
Das ist gewöhnt, bis jetzt in der
ja,
Sinn, ne?
Natürlich. Also.
Was gewöhnt ist, ne?
Ja. Und wenn man was, wenn, und das ist genau das, was ich gesagt habe.
Ne?
Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Wenn ich mich daran gewöhne, nur noch Gutes zu tun, ja, dann kann ich Schlechtes nicht mehr tun.
Ja,
das ist auch Gewohnheitssache.
Eine Frau, die kann auch sitzen, egal wie lange sie sitzt, ne? Kann Stunden sitzen.
Und wenn du im Flugzeug nach Deutschland fliegst, kannst du auch stundenlang sitzen.
Das ist für lange, bis man hier
siehst du? Also wenn du willst, dann kannst du es nämlich. Ne?
Ab und zu geht's mal raus, du musst mal sitzen, Toilette besuchen.
Ja, und dann sitzt du wieder. Und warum machst du es dann nicht in der Meditation?
Ja. Weil wenn ich sitze, sitze auch manchmal. Ich vergesse die Zeit, dann sitze ich auch eine halbe Stunde. Ich habe 5 Minuten nur gesessen. Ne? Gucke ich schnell. Aber dann habe ich Stunden. Das kommt mir vor. Ich habe jetzt nicht hingesetzt. Ne?
Ja, ist doch gut.
Und dann, bei dem merkst du es schon ein bisschen, aber bei mir, wenn ich sitze, dann kann es lange werden.